60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zum Feiern nach Berlin gefahren, denn es wird gefeiert und zwar das 150. Jubiläum der Nationalgalerie auf der Museumsinsel. Und ich bin zum Feiern verabredet mit Josephine Klinger, die eine ganz wunderbare Ausstellung kuratiert hat, die Meisterwerke versammelt. Da habe ich, muss ich sagen, selten so viele an einem Platz gesehen. Und zwar geht es um Cassirer und der Durchbruch des Impressionismus. Liebe Frau Klinger, wir müssen erstmal klären, wer oder was ist Cassirer?
Paul Cassirer war einer der bedeutendsten Kunsthändler der Moderne in Deutschland um 1900. Und wir ehren ihn einmal natürlich zum 150. Jubiläum der Alten Nationalgalerie. Das passt sehr gut, weil er ganz eng mit unserer Sammlungsgeschichte verwoben ist. Aber wir begehen auch sein 100. Todesjahr. 1926 ist er verstorben und das ist der Anlass, seine Leistung zu würdigen heute in diesem Jahr.
Und Sie würdigen das wirklich mit einer Sammlung von außergewöhnlichen Bildern und wir wollen uns gleich auf das erste stürzen. Ein Bild von Max Liebermann, die Schusterwerkstatt. Und Frau Klinger, Sie müssen mir erklären, warum wir damit beginnen wollen.
Es ist ein Bild, auf das ich wirklich mit der Recherche zu der Ausstellung nochmal anders geblickt habe. Es ist eben ein Werk aus unserer eigenen Sammlung, die Schusterwerkstatt von Liebermann. Ein Bild, das in der Eröffnungsausstellung von Paul Cassirer zu sehen war, in seinem Kunstsalon in der Viktoriastraße 35 im Tiergartenviertel in Berlin. Er hat dort in der ersten Ausstellung gleich ganz programmatisch drei Künstler aus drei Nationen ausgestellt. Edgar Degas aus Frankreich, Constantin Meunier aus Belgien und Max Liebermann aus Deutschland. Und von Max Liebermann hat er Werke gezeigt, die ja auch dessen ganze künstlerische Entwicklung bis zum damaligen Zeitpunkt zeigen. Also sowohl Werke aus der Periode, als Max Liebermann sich viel mit niederländischen Motiven beschäftigt hat, aber auch Werke jüngeren Datums, die schon die Einflüsse des Impressionismus erkennen lassen. Und das finde ich an der Schusterwerkstatt auch so schön. Im Gegensatz zu einem anderen Bild aus unserer Sammlung, den Gänserupferinnen, das noch sehr dunkel ist, sickert hier dieses Licht des Impressionismus wirklich ins Bild. Gleichzeitig haben wir eines der Motive, das die Liebermann viel beschäftigt haben, die Motive der arbeitenden Bevölkerung, dieser Schuster, der wir da über die Schulter blicken. Ja, und es ist ein Bild, das nicht nur von seiner Darstellung begeistert, sondern auch von seiner Provenienzgeschichte, also dem Weg des Kunstwerks sozusagen. Wir haben schon über die Ausstellung gerade erfahren bei Paul Cassirer 1898 in der Eröffnungsausstellung des Kunstsalons. Aber spannend ist auch, wer sich für das Bild interessiert hat, wer es gekauft hat. Das war zunächst ein französischer Sammler, Jean-Baptiste Faure, ein früher Sammler des Impressionismus. Der ist aufmerksam geworden auf das Bild im Pariser Salon, wo es ausgestellt war. Und hat es erworben. Liebermann hat anscheinend diesen Kontakt gehalten zu dem Sammler und hat ihn mit Paul Cassirer bekannt gemacht. Paul Cassirer hat dann dieses Bild an die Nationalgalerie verkauft, an den damaligen Direktor Hugo von Schudi, der sich sehr interessiert hat für die moderne Kunst und für die impressionistische Malweise. Und damit hat er das allererste Werk von Liebermann für die Sammlung erworben. Wir hatten zu dem Zeitpunkt damals schon zwei Werke von Liebermann in der Sammlung, die Flachsscheuern Laren etwa und die Gänserupferin. Das waren aber beide Schenkungen. Und das war jetzt ein neues Signal, der erste aktive Ankauf der Nationalgalerie und der erste Ankauf von Schudi bei Cassirer, die damit eine sehr produktive Arbeitsbeziehung entwickelt haben.
Das Bild ist von 1881, 1882. Warum ist das so modern, dass sich Cassirer dafür interessiert hat?
Ich würde sagen, einmal aufgrund der Malweise. Also wir haben eben eine sehr, sehr skizzenhafte Malweise, wirklich sehr, sehr summarisch. Wir sehen noch die Pinselstriche ganz genau. Es ist eben wirklich ein Werk, ja, was eben auch für diese Einflüsse des Impressionismus steht, dass man sozusagen aus der Ferne fast mehr erkennt als aus der Nähe. Das ist ja immer ganz spannend. Das ist bei anderen Bildern genau umgedreht, dass man, je näher man kommt, desto mehr entdeckt man. Hier setzt sich dieses Bild zusammen und wir haben ja, in manchen Teilen fast so eine Farbfeldmalerei wirklich in dem Bereich des Fensters, also von der Malweise hochmodern. Aber auch das Motiv ist natürlich spannend, denn hier wird eben die arbeitende Bevölkerung eine alltägliche Szene ins Bild geholt und nicht etwa eine große historische Szene, ein berühmter Mensch, den man würdigen wollte, wie das ja in anderen Genres der Fall war, in der Historienmalerei, wo man deutsche Geschichte etwa illustrieren wollte. Und dagegen ist so etwas natürlich ein ganz anderes Motiv.
Sie haben die Ausstellung Durchbruch des Impressionismus genannt und Cassirer hat eine ganze Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern gesammelt, weiterverkauft. Er hat sie wahrscheinlich bekannt gemacht. Und einer, der heute weltbekannt ist, ist Vincent van Gogh. Und er ist natürlich auch mit einem Bild in der Ausstellung vertreten, mit einem wunderbaren Selbstporträt.
Ja, ein Selbstporträt von Vincent van Gogh darf nicht fehlen. Er ist sogar noch mit einem zweiten Bild präsent in der Ausstellung mit dem Boulevard Clichy. Aber das Selbstporträt ist doch ganz besonders spannend. Selbstporträts waren auch im Werk von Van Gogh sehr, sehr spannend und wir haben schon 1909 auch Äußerungen in der Kritik, in der Kunstkritik der damaligen Zeit, die sagen, dass man den Künstler besonders gut über seine Selbstporträts verstehen kann. Also sie haben einfach wirklich auch gerade dieses Werk ein fesselnder Blick, mit dem uns der Künstler da anblickt. Und wir verbinden bis heute kaum einen anderen Künstler so sehr mit seinem eigenen Bild wie Vincent van Gogh. Also ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie Claude Monet ausgesehen hat, aber Vincent van Gogh mit diesem roten Bart und diesen wirklich fesselnden Augen, den hat man irgendwie gleich vom inneren Auge. Und Paul Cassirer hat die Qualitäten dieses Künstlers enorm geschätzt, ihn sehr stark gefördert. Vincent van Gogh war zu diesem Zeitpunkt schon verstorben, aber die Witwe seines Bruders hat sich sehr verdient gemacht um sein Werk, um seinen Nachlass, hat diesen verwaltet und an viele Kunsthandlungen in Europa verliehen, damit diese dieses Werk ausstellen. Und Paul Cassirer hat auch einen Vertrag mit Johanna van Gogh-Bonger geschlossen, der es ihm ermöglicht hat, diese Werke von van Gogh wiederholt und in großer Zahl ausstellen zu können, weil er dieses Werk von dem Künstler, der damals noch sehr unbekannt war, bekannt machen wollte. Er hat diese Qualitäten gesehen, der ja schon von einem Künstler, der schon über den Impressionismus hinausgeht, ein Postimpressionist, wenn man so will, natürlich noch viel stärker wird in der Bildsprache, in dem Pinselduktus. Und er hat da auch nicht locker gelassen. Also es ist auch ein schönes Beispiel für Cassirers Beharrlichkeit. 1901, als er den Künstler zum ersten Mal ausgestellt hat, ist das noch viel auf Ablehnung gestoßen. Man hat nicht gleich verstanden, warum man so einen Künstler zeigt, der auch als Berserker der Farbe bezeichnet wurde und Menschen fast verstört hat in seiner Art und Weise zu malen. Aber Cassirer hat nicht locker gelassen und diesen Künstler bis 1914 10 Ausstellungen gewidmet. Bis 1914 wirklich zu einer riesigen Retrospektive mit über 150 Werken. Und ja, das hat den Künstler bekannt gemacht und die Kunstkritik hat sich dann auch gewandelt zu dieser Zeit und hat immer mehr die Qualität von Van Gogh erkannt. Und Paul Cassirer hat erfolgreich Werke an deutsche private und öffentliche Sammlungen vermittelt.
Ich glaube, wir müssen uns noch mal zurück in die Zeit versetzen. Deutschland war damals ein Kaiserreich. Mein Eindruck ist immer relativ konservativ. Es gibt auch ein Bild in der Ausstellung mit dem Kaiser, glaube ich, im Museum. Wie kam das denn an bei seinem zeitgenössischen Publikum?
Ja, ich finde das auch manchmal gar nicht so leicht, sich darin zurückzuversetzen. In eine Zeit, in der der Impressionismus neu war, in dem diese ganze Bildsprache neu war. Das können wir uns heute kaum mehr vorstellen, weil wir alles an dem Impressionismus heute schätzen, wie diese Lichtwirkung, diese sichtbaren Pinselstriche, dass wir sozusagen gleich fast im Malprozess mit dabei sind, die noch so stark wahrnehmen können. Das wurde damals fast als Zumutung empfunden. Man war eben wirklich gewöhnt, die akademische Malerei, die ganz strikt nach Zeichnung und ganz einfach abgeschlossene, fertige Bilder präsentiert hat. Und da war natürlich so eine ganz andere Bildsprache sehr, sehr ungewohnt, einfach für die Sehgewohnheiten des Publikums. Und das hat eben auch der Kaiser und diese konservativen Kreise haben das so empfunden als ja, schon sehr, sehr neu, sehr ungewohnt, ungehobelt vielleicht auch. Auch diese neuen Motive, ja, die wir jetzt auch etwa in dem Werk von Liebermann beobachten konnten. Und das ist eben sehr stark auch auf Kritik gestoßen. Und die Nationalgalerie, die zu dieser Zeit unter Hugo von Tschudi schon sehr früh eben Werke dieser Moderne angekauft hat, stand auch in der Kritik. Und das war immer wieder ein Aushandlungsprozess, diesen unterschiedlichen Meinungen zu begegnen.
Ich habe heute bei unserem kleinen Vorgespräch gelernt, dass die Nationalgalerie damals eine zeitgenössische Galerie war und es ja eigentlich heute noch ist.
Ja, wir haben eine große Sammlung der Nationalgalerie, die wirklich seit unserer Gründung gewachsen ist. Also 1876 haben wir eröffnet, vor 150 Jahren, nachdem ein Privatmann dem preußischen Staat seine Sammlung zeitgenössischer Kunst vermacht hat. Und dann wurde eben immer kontinuierlich weiter gesammelt. Und das Stammhaus hier der Nationalgalerie, heute die alte Nationalgalerie, heißt erst so seit den 90er Jahren, seit der Wende. Und hat eben dann erst diese Aufteilung erfahren, dass wir uns um das 19. Jahrhundert kümmern, die anderen Häuser der Nationalgalerie um die nachfolgenden Jahrhunderte. Aber die Grenzen sind eben fließend. Wir blicken auch immer auf das sogenannte lange 19. Jahrhundert, also von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Und gerade im Kunstsalon von Cassira kann man auch diese Umbrüche und diese fließenden Übergänge wahrnehmen, der Kunst eben um 1900.
Bevor wir zu meinem Lieblingsbild kommen, mein zweites Lieblingsbild ist die Familie Monet in ihrem Garten. Und sie haben ja die ganze Welt abgegrast nach Bildern, um diese Ausstellung zustande zu bringen, die Bilder hier nach Berlin zu bekommen. Und das ist auch so ein fantastisches Bild und es gibt eine zauberhafte Geschichte dazu.
Ja, das passt gut. Das ist nämlich auch mein Lieblingsbild in der Ausstellung. Das ist zu uns gereist aus dem Metropolitan Museum of Art und ja, verkörpert für mich auch schon in seinem Motiv, in seiner Malweise, in der Geschichte. Ist ein Programmbild einfach des Impressionismus. Wir haben hier den Maler Eduard Manet, der wiederum den Maler Monet besucht und hier fast so eine Art Rollentausch vornimmt. Denn Eduard Manet gilt als ein bisschen als der Vater des Impressionismus. Viele Künstler des Impressionismus haben sich von ihm inspirieren lassen, aber er selbst hat nicht mit der Gruppe der Impressionisten ausgestellt. Er war sozusagen die Generation vorher, die da vorgekämpft hatte. Und hier lässt er sich aber ganz unmittelbar von der Malweise von Monet inspirieren und gießt da wirklich diese Szene hin in einer bewegten Malweise, in einer frischen Palette. Wir haben da so einen ganz dominierenden, tollen, tiefen Grünton und zeigt auch so ein typisches Motiv des Impressionismus, so eine bürgerliche Szene in der Freizeit, also in der freien Natur, en plein air gemalt. Wir sehen auch noch Monet als Gärtner. Monet ist uns ja als Maler der Gärten sehr bekannt und für seine Leidenschaft der Gärten bekannt. Ja, und hält das hier fest, diese Szene.
Wenn Cassira solche Bilder aufgespürt hat, solche Künstler ausgestellt hat, dann muss er ein ziemlich hartnäckiger Charakter gewesen sein. Und er hat das ja nicht nur einmal gemacht, so eine Ausstellung.
Ja, sein Ausstellungsprogramm ist wahnsinnig beeindruckend. Also wir konnten da zurückgreifen auf wichtige Recherchen von Bernhard Echte und Walter Feichenfeld, die diese Ausstellungsgeschichte des Kunstsalons recherchiert haben. Anhand einmal der Kataloge, die Cassira mit herausgegeben hat für seine Ausstellungen, die aber nicht immer erhalten sind. Aber sie haben vor allem geblickt in die zeitgenössischen Kritiken der Zeit. Also wir hatten damals, mich erinnert das ein bisschen manchmal an die sozialen Medien heute, viele Tageszeitungen, die manchmal sogar mehrmals täglich erschienen sind und diese Ausstellungen bei Cassira kommentiert haben und ganz oft sich auch mit den Bildern auseinandergesetzt haben, also diese Bilder auch sehr sprachgewaltig beschreiben, ganz unterschiedliche Meinungen zu diesen Bildern haben. Also wir haben mal positive Kritiken, aber auch negative Kritiken, die eben auch diese Malweise vielleicht zu neu finden und sich da noch nicht dran gewöhnt haben sozusagen. Und daraus kann man eben ganz schön rekonstruieren, welche Werke damals auch ausgestellt waren. Und aus diesem Fundus haben wir ganz stark geschöpft. Das war eine wichtige Vorarbeit für unsere Ausstellung. Und wir konnten eben auch daraus ablesen, wie gewaltig das Ausstellungsprogramm von Paul Cassira war. Also wir wissen, dass schon in den ersten 10 Jahren 130 Ausstellungen stattgefunden haben. Bis 1914 waren es 200. Danach ging es noch weiter. Also da sind einfach in einem unglaublichen Takt, in einer unglaublichen Dichte und dabei immer Qualität die Werke in diese Galerieräume gekommen, in die Viktoriastraße 35.
Das wollte ich gerade fragen. Er hat ja nicht in der Nationalgalerie ausgestellt, sondern er hatte seinen eigenen Laden, würde man heute sagen, seine eigene Galerie.
Ganz genau, er hatte eigene Räume, eben im Tiergartenviertel, im Berliner Tiergartenviertel, die er auch kontinuierlich erweitert hat. Also das haben ganz toll erforscht meine Kollegen Dieter Scholz und Franziska Lietzmann anhand der Bauakte dieses Gebäudes. Also haben da wirklich tief in die Archivalien geblickt und gesehen, wie Kassierer immer weiter angebaut hat, immer weiter größere Ausstellungshallen gebaut hat, damit er diese Werke zeigen konnte. Nee, das war tatsächlich eben eine private Galerie, ein bisschen wie wir das heute auch aus Galerien kennen. Und dort hat er die Ausstellung veranstaltet. Und das waren natürlich auch, also man sieht ihn natürlich als wichtigen Vermittler, aber da war natürlich auch ein ökonomisches Interesse dahinter. Er wollte diese Werke verkaufen und damit Geld verdienen und hatte gleichzeitig aber immer diesen Anspruch, die richtige, die gute Kunst zu zeigen, die für ihn die gute Kunst war. Und es war ihm auch sehr wichtig, sehr qualitätvolle Ausstellungen zu machen. Und daher wissen wir eben auch, dass er durchaus auch Werke, unverkäufliche Werke, dazu geliehen hat. Mal von Privatsammlern, wie etwa den Bernsteins, die schon ganz früh impressionistische Kunst gesammelt haben, oder auch vereinzelt aus Museen, um so eine Ausstellung richtig rund zu machen sozusagen und den Besucherinnen und Besuchern und möglichen Käufern das auch richtig vermitteln zu können.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in die Kunstwelt oder Kunstszene damals. Wie hat er das angestellt? Kannte er die ganzen Künstlerinnen und Künstler? Hatte er Partner, Kollegen in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel?
Das ist wirklich eine wichtige Frage. Woher kam die Kunst überhaupt? Ja, da war natürlich sein Handelsnetzwerk ganz entscheidend. Nach Frankreich hat er enge Verbindungen geknüpft. Das war natürlich auch für diese französische Kunst des Impressionismus programmatisch zeigen zu können. Immer in Kommunikation mit der Kunst, auch in Deutschland, brauchte er diese Kontakte und die hat er gepflegt zu französischen Kunsthändlern. Wie beispielsweise Paul Durand-Ruel, dem wichtigsten Händler des Impressionismus, aus Kassierer seinen exklusiven Partner, seine exklusive Vertretung für den deutschen Markt gemacht hat. Denn er hat auch zu dieser Zeit gemerkt, genau wie Paul Kassierer, da ist ein Markt und da ist ein Markt, den wir noch weiter fördern können, den wir entstehen lassen können. Und hat Kassierer deshalb immer wieder Werke zur Verfügung gestellt auf Leihe, die Kassierer dann auch teilweise weiterverkauft hat auf Kommission. Also er wurde dann beteiligt an diesen Verkäufen mit einem Prozentsatz. Ja, und hat diesen deutschen Markt bespielt und damit natürlich auch immer größer gemacht. Kassierer hat aber dieses Netzwerk erweitert und auch etwa mit Bernheim Jeune oder Ambroise Bollard, letzterer gilt als der Cézanne-Händler, zusammengearbeitet und wurde auch über die Zeit vom Juniorpartner in diesen Transaktionen zu einem gleichberechtigten Partner, kann man sagen. Und das kann man ganz schön an dem Bild auch ablesen, das wir uns schon angesehen haben, die Monet-Familie von Edouard Manet. Denn das stammt aus einer großen französischen Unternehmersammlung von Auguste Pellerin, die Kassierer gemeinsam mit Durand-Ruel und Bernheim Jeune für 1 Million Franc damals erworben hat. 35 Manets, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, die er dann auch an viele seiner Kunden verkauft hat. Unter anderem eben die Monet-Familie an Eduard Arnhold, seinen, wenn man so will, besten Kunden, der in direkter Nachbarschaft im Tiergartenviertel gewohnt hat.
Also Kassierer hat die Franzosen in Deutschland bekannt gemacht, hat sie ausgestellt. Aber galt Frankreich da nicht irgendwie als der Erbfeind?
Ja, Frankreich galt als Erbfeind vor allem dem deutschen Kaiser, der diese Kunst sehr, sehr kritisch gesehen hat. Ihre Ausstellung bei Kassierer mutmaßlich, aber vor allem ganz, ganz stark wissen wir das auch von seiner Wahrnehmung der Kunst in der Nationalgalerie. Denn Hugo von Tschudi hat ja diese moderne Kunst, auch gerade die impressionistische Kunst Frankreichs, angekauft für die Sammlung und sie gleich ausgestellt. Und das hat der Kaiser tatsächlich zunehmend kritisch gesehen und auch darum gebeten, also nicht darum gebeten, er hat angeordnet, dass Tschudi diese Kunst an einen weniger prominenten Ort im Haus hängen muss. Insofern hat Paul Kassierer da auch wirklich ja, mit seinem Ausstellungsprogramm politisch hineingewirkt in diese Zeit. Das war schon mutig und ein Statement, diese Kunst auszustellen.
Mutig finde ich das nächste Bild eigentlich gar nicht, aber es ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder. Es ist von Max Lefogt und es ist das Porträt von Suzanne Aimée Kassierer. Es ist ein ganz fantastisches Bild, weil es ist ein kleines Mädchen und es alles, sieht aber alles irgendwie, es ist nicht nur ein kleines Mädchen, sondern man kann eigentlich die Atmosphäre spüren. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich liebe das Bild auch sehr. Wir zeigen es in der Ausstellung in einem Raum, der mit Panorama überschrieben ist. weil wir dort erzählen, wie das Galerieprogramm der Galerie von Cassira zustande kam. Und ja, das kleine Mädchen sitzt tatsächlich wie so ein wenig im eigenen Bilderpanorama, in einem Art Leporello, in einem Kinderbuch. Das ist wirklich eine tolle Perspektive. Und ja, Slevogt stellt hier ganz atmosphärisch dieses kleine Mädchen dar, das die Tochter von Paul Cassira ist. Und das ist also ein persönliches Zeugnis. Und wir wissen eben auch, dass Slevogt und Paul Cassira befreundet waren, sich gut kannten. Paul Cassira hatte Slevogt schon in München kennengelernt. Dort hielt er sich auf in jungen Jahren, bevor er die Galerie gegründet hat, und hat sich als Schriftsteller betätigt und sich viel in Künstlerkreisen bewegt und sowohl Max Slevogt als auch Lovis Corinth kennengelernt, die beide dann später auch auf Initiative Paul Cassiras hin nach Berlin übersiedeln und auch ein Zeichen setzen, dass München als die Kunsthauptstadt Deutschlands damals ein bisschen der Rang abgelaufen wird, langsam durch Berlin. Einmal durch die Berliner Sezession, die wichtige Künstlervereinigung, aber auch durch Paul Cassira, einfach ein Motor dieser künstlerischen Entwicklung in Berlin.
Sie kommen ja schon fast zu meiner Zusammenfassung, da will ich noch gar nicht hin, aber man kann schon sagen, dass so eine Ausstellung über einen Galeristen, einen Kunsthändler eigentlich längst überfällig war. Obwohl es, ich finde, immer noch ein ungewöhnliches Konzept ist, aber ein tolles Konzept.
Ja, ich denke schon, dass es irgendwie wichtig ist, ja, sozusagen hinter die Kunstwerke zu blicken. Kunstgeschichte entsteht ja nicht unbedingt im Atelier, wenn diese Kunst geschaffen wird, sondern auch ganz stark über die Vermittlung. Und das ist eben ein wichtiger Punkt. Wie kommen wir überhaupt dazu, diese Kunst so wahrzunehmen? Und das ist ja auch der Fall, weil sie heute in unseren Museen hängt. Und wenn man aber in diese Sammlungsgeschichten blickt, dann versteht man eben, dass diese Kunst in dieser Zeit auch gesammelt wurde zu einem frühen Zeitpunkt in vielen öffentlichen Häusern und das eben ganz maßgeblich mit solchen Protagonisten zusammenhängt wie Paul Cassira. Und daher finde ich es sehr wichtig, ihm eine Ausstellung zu würdigen.
Was ich auf unserem Rundgang noch entdeckt habe, ist auch ein Vorschlag von Ihnen, und zwar Auguste Renoir, ein Bild mit einer Dame und einem Sonnenschirm. Warum finden Sie das so wichtig?
Ja, da kann man wieder sich über zwei Ebenen nähern. Einmal die Darstellung selbst. Lise mit dem Sonnenschirm. Renoir zeigt hier sein Lieblingsmodell, Lise Treo, dass die auch in einer ganz anderen Art und Weise in einem Werk aus unserer eigenen Sammlung dargestellt ist, in dem Werk Im Sommer als sogenannte Bohemienne, da sieht sie viel jünger aus. Aber das ist ein Bild, das auch eng zusammenhängt mit dieser Zeit, in der viele solche Typenporträts entstanden sind. Also es ist fast so eine Art Identifikationsfigur. Wir sehen hier aber einfach eine elegante Pariserin, in eben fast lebensgroß dargestellt, aber eben auch ganz toll im Außenraum dargestellt, in einem tollen Spiel aus Licht und Schatten, wo Renoir auch schon zeigt, seine Kunstfertigkeit mit Licht umzugehen. Und dann ist dieses Werk natürlich auch spannend aufgrund seiner Ausstellungs- und seiner Sammlungsgeschichte. Das ist ja unser Thema natürlich in dieser Ausstellung. Und dieses Werk wurde ausgestellt auf Initiative von Paul Cassira in der Berliner Sezession. Die Berliner Sezession, ähnlich wie Paul Cassira, hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, diese moderne Kunst sichtbar zu machen, ihre eigene Bühne zu schaffen, Werke auszustellen deutscher Künstler, aber immer wieder in Kommunikation mit Leihgaben, mit Werken ausländischer Kunst. Und da war Paul Cassira wichtig als Kontaktmann. Er hat als Sekretär in der Geschäftsführung der Berliner Sezession gewirkt und damit seinen Kontakten immer wieder solche Werke auch beschafft, wenn man so will. Und hat eben auch dieses Hauptwerk von Renoir ausgestellt. Und dort ist aufmerksam geworden auf das Werk ein Käufer, nämlich Karl Ernst Osthaus, ein Sammler aus Hagen. Max Liebermann soll damals gesagt haben, Hagen, wo ist denn Hagen? Also das war ein neuer Sammler, der da auf den Plan trat und dieses Werk nach wenig Zögern einfach erworben hat für sein geplantes Privatmuseum, das Museum Folkwang, das eben in Hagen eröffnet wurde und in den 1920er Jahren nach Essen umgezogen ist. Und es ist eben ein wirkliches, wichtiges Werk der Sammlung und wir sind sehr stolz, dass wir es zeigen dürfen in der Ausstellung.
Er soll angeblich ohne Rücksprache ein paar Bilder dorthin geschickt haben zu Osthaus, richtig?
Ja, nicht direkt ohne Rücksprache, aber tatsächlich aus der Kassierer wusste, wie man Kundenpflege betreibt. Und seine allererste Van Gogh-Ausstellung. Aus dieser Ausstellung hat er 18 der 19 ausgestellten Bilder an Karl Ernst Osthaus gesendet. Das war wenig nach dem Kauf der Liese. Und hat gesagt, schauen Sie doch mal, vielleicht ist was dabei, vielleicht möchten Sie etwas kaufen. Und tatsächlich hat Osthaus sich entschieden für ein Werk Van Goghs, das Weizenfeld, das eben heute auch eine Zemelie dieser Sammlung des Museum Folkwang ist. Und auch der allererste Van Gogh war, der in Deutschland überhaupt gekauft wurde für eine Sammlung.
Lassen Sie uns noch über ein wunderbares Porträt reden. Und zwar gemalt hat es Oskar Kokoschka. Und den werden die einen oder anderen kennen. Aber Herbert Walden, na, da müsste man schon mal nachschauen. Wer ist Herbert Walden?
Herbert Walden war auch ein Berliner Galerist, den Paul Kassierer gut kannte. Walden hat zunächst auch mitgewirkt im sozusagen Rahmenprogramm des Kunstsalons Kassierer, denn das war eben wirklich ein Kunstsalon, ein lebendiger Ort, an dem sich Verlagstätigkeit, Galerietätigkeit und auch eben ein Rahmenprogramm getroffen haben. Walden hat dort literarische Abende veranstaltet und auch Kontakte hergestellt zu Künstlern, zum Beispiel eben Oskar Kokoschka und Paul Kassierer miteinander bekannt gemacht. Paul Kassierer hat dann die erste große Kokoschka-Ausstellung 1910 veranstaltet, eine Porträtausstellung, in der auch dieses Werk, das Porträt von Herbert Walden, ausgestellt war. Wir sehen also, dass das Galerieprogramm von Kassierer weit über den Impressionismus hinausreichte und sehr vielfältig war. Leider ist aber diese Beziehung zwischen Walden und Kassierer nicht unbedingt freundschaftlich weitergegangen. Walden konnte Kassierer nicht begeistern für sein Projekt, eine Zeitschrift, die Zeitschrift Der Sturm mitzugründen. Paul Kassierer hat ein Konkurrenzprojekt ins Leben gerufen und das fand Walden nicht so lustig und hat dann eben das Projekt selbst umgesetzt, auch später seine Galerie Der Sturm gegründet. Und auch Kokoschka in sein Galerieprogramm aufgenommen. Also Kokoschka war da der lachende Dritte, der in beiden Galerien eine Plattform künftig hatte.
Welche Arbeiten mir noch rund um den Kokoschka aufgefallen sind, die sind wiederum gar nicht impressionistisch, sondern eigentlich ziemlich modern, avantgardistisch. Wie passen diese Werke dann noch in die Ausstellung von Kassierer?
Ja, Kassierer ist eben tatsächlich mit der Zeit gegangen und hat in den 1910er, 1920er Jahren sich immer weiter geöffnet, auch für neue Avantgarden. Und ja, das betrachten wir eben auch in der Ausstellung, dass Kassierer von Beginn an sich immer interessiert für künstlerisch eigenständige Handschriften, für wirklich Originalität. Und das hat er von Beginn an in den Impressionisten gesehen, aber auch in Künstlern wie Edvard Munch, in Max Beckmann und dann eben später in Stimmen wie Ernst Barlach, Kirchner, Modersohn Becker. Also er hat da wirklich nicht Halt gemacht beim Impressionismus. Aber wir haben den Impressionismus als einen Kristallisationspunkt in den Fokus unserer Ausstellung gestellt, da man hier ganz besonders die Strategien und Erfolge von Paul Kassierer ablesen kann und auch wirklich schön zeigen kann, wie die Netzwerke der modernen Kunst funktionieren in dieser Zeit und auch wie eng Musealisierung von einer Kunst, Sammlungstätigkeit von öffentlichen Sammlungen, von Museen zusammenhängen mit solchen Kunsthändlern der Moderne.
Kassierer ist dann 1926 auf ziemlich tragische Weise ums Leben gekommen. Ein Ehestreit, eine Scheidung spielte da eine Rolle, aber viele andere Dinge auch. Was ist mit seiner Galerie? Was ist mit der Kunst passiert?
Die Galerie wurde weitergeführt von wichtigen Mitarbeitern von Paul Kassierer. Grete Ring und Walter Feichenfeld sind schon 1924 als Teilhaber eingestiegen in das Unternehmen. Vorher waren sie schon als Mitarbeitende tätig und haben dann nach Paul Kassierers Tod dieses Geschäft weitergeführt. Sehr weitsichtig. Und die Ausstellungen haben auch stattgefunden bis ins Jahr 1933, bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten. Danach haben Feichenfeld und Ring das Unternehmen liquidiert, haben sich eben entschieden, das zu liquidieren, um der Arisierung zu entgehen und sind selbst ins Ausland geflüchtet.
Kassierer und der Durchbruch des Impressionismus. Eine tolle Ausstellung mit so vielen Meisterwerken. Vielen lieben Dank, Frau Klinger. Wir müssen noch erwähnen, es gibt einen fantastischen Katalog zur Ausstellung und Ich kann nur sagen, kommen Sie nach Berlin, feiern Sie hier 150 Jahre Nationalgalerie auf der Museumsinsel und lassen sich um Gottes Willen diese Meisterwerke nicht entgehen. Es gibt wirklich tolle Sachen zu entdecken und zwar noch bis zum 27. September 2026. Vielen Dank fürs Lauschen, bis zum nächsten Mal.